Finanzen, Familie und Liebe.
Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Let's talk.
Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den wir auf der Finanzblog-Konferenz im vergangenen Jahre auch endlich persönlich kennenlernen durften. Ihr kennt ihn vielleicht schon unter Versicherung mit Kopf auf Instagram, TikTok oder YouTube. Der Name ist Bastian und ist jetzt bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Bastian. Wenn du magst, stell dich doch gerne nochmal ganz kurz etwas ausführlicher vor.
Ja, hallo Mike, hallo Marielle. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf. Und du hast schon das Wesentliche, glaube ich, erzählt. Mein Name, meine Marke, Versicherung mit Kopf und in einem Satz eigentlich erklärt, was ich tue, ist, ich erkläre die komplexe Welt der Versicherung in hoffentlich einfacher Sprache, querbeet über alle Social-Media-Plattformen von YouTube, Instagram hin zu TikTok. Und mit dazu führe ich auch mein eigenes Beratungsunternehmen, wo wir deutschlandweit die Leute dann eben auch unterstützen in den komplexen Versicherungsbereichen und entsprechende Beratung anbieten. Das ist im Prinzip in aller Kürze das, was ich tue.
Und wie kamst du darauf, Versicherungen mit Kopf zu gründen? Wenn man in der Versicherungsbranche unterwegs ist, ist man doch nicht automatisch YouTuber oder Instagrammer.
Das ist absolut richtig. Und ich behaupte jetzt mal, dass niemand morgens aufwacht und plötzlich denkt, ja, Versicherungsbranche, das ist es. Da werde ich jetzt hier Karriere machen, ne? Weil macht ja absolut Sinn, in die absolut unbeliebteste Branche zu gehen. Die Branche, die auf dem letzten Platz immer wieder ist, was Umfragen angeht, was den Beliebtheitsfaktor angeht und auch den Vertrauensfaktor angeht. Ja, wechselt sich immer so ein bisschen ab mit Politikern. Das passiert einfach nicht, ne? dass da jemand sagt, yes, das ist es. Bei mir ist es irgendwie ja durch Zufälle wahrscheinlich passiert, wobei es ja doch irgendwie keine Zufälle gibt. Und wenn man so zurückguckt, haben sich alle Punkte irgendwo so miteinander verbunden. Bei mir war es so gewesen, ich habe eine Ausbildung gesucht, einen Ausbildungsplatz gesucht nach meinem Fachabi, wollte erstmal nicht studieren und meine Mutter hat eine Zeitungsanzeige ausgeschnitten. Also das war damals noch so, 2007, Zeitungsanzeigen, Papier ausgeschnitten, hingelegt, bewirb dich da mal. Dann habe ich mich halt beworben, war jetzt nicht auf meiner Agenda. Ich wollte eher so die Richtung Industriekaufmann, Automobilkaufmann, das hat mich so ein bisschen interessiert. Aber gut, ich muss auch mit dazu sagen, meine Noten waren alles andere als gut in der Schule. Die Auswahl am Ende war begrenzt, was die Ausbildungsplätze anging. Und der Ausbildungsplatz zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen klang gut. Gutes Ausbildungsgehalt tatsächlich. Thema Versicherung dachte ich, ja, ist schon irgendwie wichtig. War dann dort und einen Tag später nach dem Bewerbungsgespräch haben die mir die Stelle angeboten und ich habe ja gesagt. Und so bin ich 2007 in die Versicherungsbranche reingeschlittert und bin immer quasi auch drin geblieben, auch danach nach meinem Studium und habe mich dann selbstständig gemacht 2016 mit der Marke Versicherung mit Kopf, um da eben mal aufzuräumen, ja, was dieses ganze Thema Versicherung angeht und auch den Versuch zu starten, es so ein bisschen Mainstream zu machen, heißt, dass das einfach, dass die Leute so ein bisschen die Angst vor diesem Thema verlieren und die Komplexität so ein bisschen rauszunehmen bei dem Thema. Das ist so der Hintergrund dann gewesen.
Okay, und wenn du vorher gar nicht so einen Bezug zu Versicherung hattest, was hat dich denn dann irgendwie doch so dran begeistert und dich daran gehalten? Ja, weil du hättest ja auch nach der Ausbildung sagen können, jetzt mache ich was ganz anderes.
Absolut, nicht nur nach der Ausbildung. Und nach der Ausbildung habe ich ja auch erstmal was anderes gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe nach der Ausbildung studiert Betriebswirtschaft und Recht, eher versicherungsfremd, hat jetzt nichts per se miteinander zu tun so wirklich. Und ich habe gesagt, nach der Ausbildung, nie wieder Versicherungsbranche. Nie wieder, auf gar keinen Fall. Das war wichtiges Wissen. Es war gut, dass ich das gelernt habe. Das kriegen andere Leute sonst so gar nicht mit. Versicherungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Aber ich habe keinen Bock auf diese Art und Weise, wie das Thema Versicherung da gespielt wurde. Ja, dieses klassische, wie wir es alle in den Köpfen drin haben. Ja, dieser Typ im Anzug, Klinkenputzer, ja, der die Leute zulabert. Und dieses ganze, auch diese ganzen Vorteile, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, als damals noch sehr junger Mensch, da war ich einfach noch nicht dafür gewappnet. Und ich habe gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Wieso zum Geier sollte ich in dieser Branche drin bleiben? Ich bin doch nicht blöd. Ja? Wieso sollte ich mich dem aussetzen? So war damals meine Denke. Heute, und das ist auch der Grund, warum ich immer noch mit dabei bin, ist das quasi so 180 Grad umgekehrt. Es sind genau die Gründe, warum ich damals nicht weitermachen wollte, sind heute die Gründe, warum ich mit dabei bleibe. Du hast so viel Potenzial in dieser Branche, weil die so einen schlechten Ruf hat, weil es so viel falsches Wissen einfach gibt, was man aufräumen kann, dass dir nie langweilig wird. Und wenn du es schaffst, das den Leuten einfach verständlich rüberzubringen, dann sind die Leute halt natürlich auch unglaublich dankbar. Und ich glaube, es gibt keine größere Erfüllung, vor allem auch beruflich, wenn man es schafft, irgendwo eine positive Veränderung im Leben eines Menschen zu erzeugen und in dem Bereich eben beim Thema Versicherung, indem man Leuten wirklich sagt, was Sache ist und was halt nicht und was stimmt nicht und unterstützt sie dabei. Und das ist der Grund, warum ich da immer mit dabei bin und versuche natürlich auch diese ganzen Vorurteile auszuhebeln, mit denen auch zu spielen, mich mal selbst auf die Schippe zu nehmen, zum Beispiel was meine Kurzvideos angeht auf TikTok oder Instagram, damit die Leute selbst mal merken, also wirklich selbst merken, weil ich irgendwas überspitzt darstelle. Ja, okay, eigentlich hat er recht. Eigentlich ist das kompletter Blödsinn, was ich bisher über Versicherung gedacht habe. Und das ist eigentlich nur so vererbter Versicherungsmindset von meinen Eltern oder was ich von Freunden übernommen habe. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hatten die alle gar keine Ahnung von dem Thema. Ich auch nicht. Und deswegen habe ich einfach diese Denke übernommen. Unabhängig davon, dass die jetzt halt einfach komplett falsch ist und mich vielleicht auch zu falschen Versicherungsentscheidungen lotst. Ja. Das ist so der Grund, warum ich heute immer noch dabei bin. Und mir immer, wenn ich die Frage stelle, das vielleicht als Abschluss, die stelle ich mir nämlich tatsächlich regelmäßig, wenn ich mal wieder irgendwie einen dummen Kommentar lese unter einem Video, wenn ich mal wieder irgendwo eine dumme E-Mail bekomme, wo ich mir denke, verdammte Axt, warum tust du dir das eigentlich an? Es gibt so viele andere coole Branchen mit coolen Produkten, mit emotionalen Produkten, könntest du alles tun, wieso bleibst du hier mit dabei? Und das sind eben dann die genannten Gründe, warum ich dann doch dabei bleibe und das Ganze leidenschaftlich auch jeden Tag aufs Neue durchziehe.
Ja, und ich finde, genau das kommt tatsächlich an. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass du auf deinen Kanälen es geschafft hast, dass dieses Versicherungsthema tatsächlich auch als Entertainment dann konsumiert wird. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einer neuen Versicherung oder so, aber ich gucke mir trotzdem die Videos sehr gerne an, weil sie auch einfach einen sehr großen Unterhaltungsfaktor haben. Damit ist dieses Versicherungsthema natürlich auch erstmal so in den Köpfen drin. Von wegen, naja, das ist vielleicht auch mal was, womit ich mich dann in Zukunft beschäftige. Also gar nicht so akut eine Frage zu beantworten, sondern tatsächlich die Perspektive auf Versicherung positiv zu verändern. Hey, das ist etwas, was Spaß machen kann, womit ich meine Zeit so vertreiben kann und ich dann auch Lust habe, mich irgendwann mal damit zu beschäftigen. Bei uns mit der Geldanlage nichts anderes. Dieser klassische Satz, irgendwie Geld in der Beziehung sich damit zu beschäftigen, ist voll unromantisch, macht doch nicht die Liebe kaputt. Auch völliger Schwachsinn, ne? Sich damit zu beschäftigen, ist ja gerade das cool, und das so rüber transportieren. Ich finde, das gelingt dir außerordentlich.
Dankeschön.
Was ist denn so die wichtigste Veränderung, die du bei den Leuten feststellst, wenn sie so aus diesem alten Mindset in das neue Mindset reingehen? Gibt es da so einen Glaubenssatz, eine Glaubensperspektive, die so am häufigsten verändert wird oder die so als Einstieg verändert wird?
Ich glaube, wenn man das vielleicht mal an so ein paar Sätzen festmachen kann, die Leute dann immer wieder schicken über Instagram, unter einem YouTube-Video schreiben oder auch in der Beratung dann sagen, dann sind das Sätze wie, jetzt habe ich das endlich mal verstanden, jetzt macht das plötzlich Sinn, wieso hat mir das früher niemand erklärt? Oder auch so Sätze wie, wieso lernt man sowas Wichtiges eigentlich nicht in der Schule? Das sind so diese Sätze, wo ich dann merke, okay, da hat jetzt gerade so ein bisschen tatsächlich dieser Mindset-Shift stattgefunden. Größtes Problem bei dem Thema ist tatsächlich, dass dennoch die meisten Menschen diesen Mindset-Shift nicht zulassen wollen. Sie sträuben sich selbst dagegen, weil es natürlich auch irgendwo bedeutet, man muss sich mit dieser Sache auseinandersetzen. Man muss anerkennen, dass man bisher vielleicht sogar falsche Entscheidungen basierend auf Meinungen von Menschen, die keine Ahnung haben, getroffen hat. Das ist schwierig, das fällt uns Menschen nicht leicht, Fehler uns zuzustehen und vielleicht auch dann herzugehen und sich die Mühe zu machen, okay, jetzt will ich es halt mal wirklich wissen. Wie ist es eigentlich? Weil hier geht es um nichts Geringeres als deine finanzielle Existenz und wie du diese absichern kannst. Und das herauszufinden, ist mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Und diesen Willen muss man erstmal haben und sich dieses Mindset erstmal auch aneignen wollen, dass das halt in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegt. Und das ist nicht einfach und das muss am Ende des Tages dann doch jeder für sich selbst kapieren, ja, dass das einfach ein Thema ist, was man nicht von außen irgendwie eingetrichtert bekommt und dann ist es irgendwie da, sondern man muss selbst diese Entscheidung treffen, ja, ich will das jetzt verstehen. Und dann stößt man quasi diesen Prozess an und trifft dann hoffentlich, wenn man mit diesem Prozess durch ist, bessere Versicherungsentscheidungen als vorher. Mal so ein Beispiel noch mit dazu. Es ist nicht so, als hätten die Menschen da draußen keine Versicherung. Das Problem ist, dass viele Menschen Versicherungen haben, die sie nicht brauchen und im gleichen Zuge die Versicherungen, die sie eigentlich bräuchten, nicht haben. Das ist eigentlich so das, was die deutsche Versicherungslandschaft am besten beschreibt. Und das wird sich nie ändern, wenn Leute nicht anfangen, sich mal hinzusetzen und sagen, so, jetzt will ich dieses Thema für mich verstehen und für mich lösen. Das muss einfach passieren.
Können wir das vielleicht noch ein bisschen plastischer machen? Also was ist denn so eine typische Situation oder so ein typisches Beispiel, welche Versicherung in der Situation unangebracht ist, aber eine andere Versicherung eigentlich total
gut? Genau, nehmen wir mal wirklich so krasse Beispiele. Die Leute haben irgendwie so vielleicht ihren Fernseher abgesichert, die haben irgendwie eine Handyversicherung sich geholt, die haben vielleicht auch eine Vollkasko fürs Auto geholt, was jetzt per se nicht schlecht ist. Aber dann stellt man vielleicht mal den Leuten die Frage, okay, was ist jetzt eigentlich, hast du eigentlich deine Arbeitskraft auch abgesichert? Und dann kommt als Antwort, wie jetzt, so, was soll mir denn schon passieren auf meiner Arbeit? Das ist dann immer so eine Antwort, die kommt bei mir, was soll mir da passieren? Ich habe einen Bürojob, Berufsunfähigkeitsversicherung macht für mich keinen Sinn. Also das ist wirklich, das passiert jeden Tag. Also diese Aussage kommt jeden Tag auf irgendeine Art und Weise, ob über Instagram, per E-Mail oder ein Videokommentar, keine Ahnung. Aber Fakt ist, dass die Leute nicht realisieren, dass das Thema Berufsunfähigkeit, also nicht mehr in der Lage zu sein, seinen Beruf auszuüben, nichts oder in vielen Fällen nichts damit zu tun hat, wie gefährlich dein Beruf ist, sondern man muss die Ursachen anschauen, die zu einer Berufsunfähigkeit führen. Das sind halt in größten Teilen Krankheiten, Zivilisationskrankheiten, Krebs, Nervenkrankheiten, Burnout. Diese ganzen Geschichten sorgen für zu über 50% der Fälle zu einer Berufsunfähigkeit. Und das geht ja querbeet über jeden Beruf. Das heißt, es ist egal, ob dein Beruf jetzt Dachdecker ist, der natürlich per se ein hohes Risiko noch mit dazu hat, weil er auf Dächern rumtanzt und runterfallen kann. Aber den kann das genauso treffen wie jemand, der im Büro arbeitet. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, jemand, der im Büro arbeitet, ist noch mal mehr von Burnout, von Stress, von Nervenkrankheiten betroffen als ein Dachdecker. Und das ist jetzt vielleicht mal dieses Plakative. Das Unterschätzen dieses Risikos, das ist ein Problem. Leute können oftmals Risiken nicht wirklich einsortieren, wie relevant diese sind und was das für finanzielle Konsequenzen hat, wenn dieses Risiko eintritt. Jeder kann sich vorstellen, dass er mal sein Handy runterfallen lässt. Jeder kann sich vorstellen, dass er mal sein Auto an die Wand setzt irgendwo beim Ausparken. Das kann sich jeder vorstellen. Und deswegen schließen Leute eine Handyversicherung ab und eine Vollkaskoversicherung. Aber nur wenige können sich vorstellen, dass sie ihren Beruf aufgrund von der Krankheit nicht mehr ausüben können. Viele wollen es sich vielleicht auch nicht vorstellen. Und dann haben wir hier plötzlich diese Diskrepanz zwischen, welche Versicherung du eigentlich wirklich brauchst, weil sie ein großes finanzielles Risiko absichern, und welche du eigentlich sparen kannst, wie zum Beispiel eine Handyversicherung. Eine Handyversicherung wird niemals deine Existenz absichern dahingehend, dass wenn dein Handy kaputt geht, dass plötzlich deine finanzielle Existenz im Eimer ist. Deswegen ist für mich diese Versicherung Schwachsinn. Ja, es geht immer nur um deine Existenz, um die Hardcore-Sachen, und die müssen safe sein. Und das ist so dieses vielleicht Praxisbeispiel, was immer wieder jeden Tag aufs Neue vorkommt, dass die Leute einfach Risiken vielleicht auch falsch einschätzen.
Ja, das können wir leider tatsächlich nicht. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nichts, was wir können, sondern wir können nur quasi die direkte Gefahr sehen. Und was ich bei dem Beispiel jetzt ganz interessant finde, ist ja auch, dass es bei zum Beispiel Handyversicherung, Fernseher oder Co. es unfassbar leicht gemacht wird, diese abzuschließen. Also ich muss ja nur, wenn ich jetzt hier im Internet ein neues Handy kaufe, kommt ja direkt das Pop-up: Willst du das für 12 Monate zusätzlich mitversichern? Und das ist ja zum Beispiel bei so einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung ja gar nicht gegeben. Also wenn ich einen Arbeitsvertrag gehändigt bekomme, muss ich ja nicht einfach nur Check machen und habe dann die Versicherung.
Ja.
Spielt das da auch eine große Rolle mit rein?
Wir Menschen tendieren dazu natürlich, Sachen eher zu machen, die einfach sind. Und der Vorteil von jetzt so einer Handyversicherung oder auch einer Versicherung, keine Ahnung, für den Fernseher, das ist verbunden mit einem Produkt, in dem Fall jetzt vielleicht das Handy. Und mit diesem Produkt verbinden wir wiederum positive Emotionen. Ja, wir geben dem Handy auch einen gewissen Stellenwert. Es ist wichtig. Ja, wer kann denn heute noch ohne sein Handy leben? Wir könnten alle ohne Handy leben. Weißt du, wie ich meine? Aber man will sich es eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich kann man es dann doch nicht. Und deswegen hast du da eine starke emotionale Bindung und sagst, oh nee, das sichere ich lieber ab für, weiß ich nicht, 9 Euro im Monat noch. Klick, klick, fertig, Vertrag abgeschlossen. Und das ist natürlich einfach und dadurch halt auch gefährlich. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kannst du eben nicht so einfach abschließen, was auch gut so ist, weil da gibt es Gesundheitsfragen, da kommt es darauf an, welchen Beruf du ausübst, da kommt es darauf an, wie alt du bist, wie viel du absichern musst und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt schon eine gewisse Komplexität mit dazu, die viele schon wieder abschreckt. Und dann sich viele Leute dazu entscheiden, einfach glauben zu wollen, dass einem nichts passiert. Also das ist wirklich eine gewisse Naivität und Ignoranz gegenüber diesem Thema, weil man einfach sagt, na so bla 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 bla, so la 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 la, mir wird schon nichts passieren. Ja, und ich entscheide mich jetzt einfach dafür, genau das zu glauben. Genauso wie viele Menschen sich dazu entscheiden, nichts für die Altersvorsorge zu tun, weil sie einfach glauben wollen, dass das später alles schon mal aufgehen wird, ja, und die gesetzliche Rente dann vielleicht doch reichen wird, obwohl eigentlich jeder da draußen weiß, wenn ihr jetzt auf die Straße geht, ich gehe auf die Straße und frage random 10 Leute, ob die gesetzliche Rente später mal für die ausreichen wird, die werden alle sagen nein. Das heißt, die Leute wissen das, aber sie entscheiden sich teilweise bewusst, dieses Thema zu ignorieren. Und das tut vielleicht weh, das jetzt zu hören, weil das will natürlich niemand hören. Aber es ändert halt nichts an dieser Tatsache, dass es so ist. Ja? Und das ist auch so eine Botschaft, die ich immer wieder versuche rüberzubringen.
Genau, das ist ja bei den ganzen Tabuthemen, ne? Sei es jetzt ein Testament, eine Patientenverfügung, Ehevertrag und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, wo man weiß, ey, das ist so super wichtig, dass man das hat. Trotzdem wird es vorhergeschoben. Hilft nur Aufklärungsarbeit.
Ja.
Das heißt, welche Versicherung braucht man denn jetzt? Hau doch mal raus. Welche muss man auf jeden Fall? Die Handyversicherung nicht, das habe ich schon mal verstanden.
Nee, nicht. Ich hau jetzt einfach mal pauschal ein paar Versicherungen raus, was ich immer mit Bedacht mache, weil das sind jetzt Versicherungen, die in den allermeisten Fällen für die allermeisten Menschen eine Relevanz haben werden. Und dann erkläre ich aber nochmal, wie man als Individuum eigentlich immer vorgehen sollte, bevor man eine Versicherung abschließt, welche Fragen man sich stellen sollte.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. In etwas mehr als einer Woche startet der Kinderfinanzkurs in die zweite Runde und Bastian wird auch damit an Bord sein als Experte zum Thema Versicherungen. Denn finanzielle Vorsorge fürs Kind umfasst so viele verschiedene Bereiche. Es geht natürlich um Geldanlage, darum, wie du ein Vermögen für dein Kind aufbauen kannst, auch mit kleinen Beträgen und ohne Abhängigkeit von windigen Beratern und Beraterinnen. Aber es geht auch um Finanzbildung. Es geht darum, wie du deinem Kind das Wissen mitgeben kannst über Geld, das du dir selbst zum Einstieg in ein eigenständiges Leben gewünscht hättest. Und dann ist natürlich Bastian auch mit von der Partie und erklärt etwas mehr über Versicherungen für Kinder, aber auch für euch als Eltern. Also es lohnt sich, sich in den Shownotes mal über den Kinderfinanzkurs zu informieren. Die Anmeldephase ist gerade offen, also nutzt die Chance, sei dabei und jetzt viel Spaß weiterhin bei dieser Folge.
Also die grundsätzlichen Versicherungen, die wahrscheinlich jeder haben sollte. Das ist natürlich die Krankenversicherung, die ist in Deutschland Pflicht, da kommst du gar nicht drum herum. Dann haben wir die private Haftpflichtversicherung. Das ist einfach die, wenn wir mal versehentlich missbauen, eine andere Person verletzen, durch ein Missgeschick oder ein Eigentum kaputt machen von einer anderen Person, dann haben wir eine gesetzliche Haftung, der wir unterliegen nach § 823 BGB und eine private Haftpflichtversicherung würde diese Kosten übernehmen. Die nächste ist dann die schon angesprochene Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, die wird für die allermeisten Menschen relevant sein, die auf ihr aktives Arbeitseinkommen angewiesen sind. Das heißt, wenn man da nicht drauf angewiesen ist und es egal ist, was man so jeden Tag macht, dann braucht man natürlich auch diese Versicherung. Ist ja klar, warum sollte man sich eine Versicherung holen, die kein Risiko absichert, weil es nicht da ist? Das macht keinen Sinn. Aber bei den meisten Menschen wird das der Fall sein, dass sie auf ihr aktives Arbeitseinkommen angewiesen sind. Dann würde ich jetzt noch das Thema Familie, ja, wenn man dann plötzlich jemanden hat, der finanziell abhängig ist von jemandem, dann ist das Thema Risikolebensversicherung relevant. Ja, was ist, wenn jetzt vielleicht der Hauptverdiener oder auch beide Elternteile, ich würde das nie immer nur auf den Hauptverdiener münzen, beide Elternteile müssen ja abgesichert sein, weil wenn das Elternteil, was zu Hause bleibt und per se jetzt vielleicht kein Geld verdient, ausfällt, dann muss das ja auch irgendwie kompensiert werden. Da muss jemand angestellt werden, der auf die Kinder aufpasst, während der andere arbeitet. Das vergessen auch viele. Also das heißt, Risikolebensversicherung in dem Fall, wenn es Familienmitglieder gibt, die finanziell von einem abhängig sind, in meisten Fällen Kinder. Und dann vielleicht noch eine Krankentagegeldversicherung, die oftmals so ein bisschen unter den Tisch fällt und nicht so oft genannt wird. Aber das ist halt die Versicherung, die dir bei Krankheit einen gewissen Tagessatz absichern kann, zum Beispiel 50 Euro pro Tag. Das ist in dem Moment relevant, wenn man länger krank ist und die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber nach 42 Tagen, die ja bis zu diesem 42. Tag zu 100% das Gehalt widerspiegelt, wenn das dann wegfällt und das gesetzliche Krankengeld dann kommt und das sind halt nur 70% vom Brutto, maximal 90% vom Netto. Und dieser Satz ist auch limitiert. Also da gibt es eine Höchstgrenze. Und jetzt kann es sein, vor allem bei Gutverdienern, dass das nicht ausreicht, um alle laufenden Kosten zu decken. Und deswegen kann so eine Krankentagegeldversicherung sinnvoll sein mit Tagessatz X, den man da dann ab dem 43. Krankheitstag noch bekommt, zusätzlich von dieser Versicherung. Und noch eine Auslandsreisekrankenversicherung. Ja, die würde ich vielleicht auch noch mit dazu nehmen. In Europa haben wir oder im EU-Raum haben die meisten, die gesetzlich krankenversichert sind, auch Deckung über die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist einfach so vorgesehen mit den Mitgliedstaaten. Aber wenn man außerhalb Europa unterwegs ist, so wie ihr ja auch oft, ne, dann macht eine Auslandsreisekrankenversicherung absolut Sinn, was 10, 12 Euro im Jahr für eine Family vielleicht 20 Euro, ja. Und die sollte man auch mitnehmen.
Haben wir
ja,
auch.
Sehr gut.
Ich glaube, wir zahlen 9 Euro pro Person.
Ja, das im Jahr. Also wirklich nicht teuer. Ich musste es selbst auch schon nutzen. Damals, ich war tauchen in Mexiko und war dann in den USA beim Arzt gewesen, hatte eine Mittelohrentzündung, glaube ich, war das damals gewesen. Ja, und das hat dann auch locker mal knapp $300 gekostet alles. Und das hat die alles bezahlt, ja, für 12 Euro im Jahr. Also die Versicherung ist auch nicht verkehrt. Und jetzt könnte ich natürlich noch in das Thema Altersvorsorge reingehen, aber das ist einfach ein individuelles Thema. Da muss jeder für sich entscheiden, welche Strategie fährt man im Bereich Altersvorsorge. Ist die Strategie, dass man das über, weiß ich nicht, ETF-Rentenversicherung macht, dann ist das eine Möglichkeit. Aber das ist ja sehr breit gefächert. Das können auch Immobilien sein, das kann ETF-Sparplan sein mit Entnahmeplan. Also da gibt es ja verschiedene Themen. Man muss sich nur mal damit auseinandersetzen und für sich eine Strategie finden und die dann aber auch durchziehen. Und das ist wieder eines der größten oder mitgrößten Probleme, vor allem beim Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge, dass man es nicht durchzieht tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ihr da Erfahrungen macht, aber da gibt es ja auch zig Studien. Man geht halt schnell dann an dieses Geld dran, wenn man jetzt im Hier und Jetzt plötzlich irgendwo einen finanziellen Bedarf hat. Altersvorsorge, Rente ist noch so weit weg. Ja, ja, das mache ich dann später mal wieder. Hole ich alles wieder rein oder so. Und der Plan geht halt in der Regel nicht auf.
Selbst wenn er aufgehen würde, reißt es einfach ein riesengroßes Loch durch das Zinseszinsding rein. Deswegen sollte man Geld, was für die Altersvorsorge ist, immer abschreiben. Das steht einfach nicht mit dem aktuellen Vermögen oder dem aktuellen Finanzen zur Verfügung.
Und dann ja, sehe ich auch so. Und zum Thema Mindset vielleicht jetzt noch gerade. Ich habe ja gesagt, ich erkläre erstmal kurz ein paar Versicherungen, die man einfach mal auf dem Schirm haben sollte, die für die meisten Menschen relevant sein werden. Wie sollte man grundsätzlich vorgehen, bevor man eine Versicherung abschließt? Und das habe ich hoffentlich auch in meinem Buch mit so einem Entscheidungsbaum ganz gut erklärt, wo man sich immer eine Frage stellt und dann kommt eine Anschlussfrage und man hat immer so ja, nein, ja, nein. Dann kann man am Ende dann für sich sehr gut ausloten, meiner Meinung nach, sollte ich jetzt diese Versicherung abschließen oder vielleicht doch nicht. Ich würde das wie folgt beschreiben. Jeder von uns hat irgendwo finanzielle Risiken, die uns betreffen können. Sei es der Ausfall der Arbeitskraft, sei es das Haus, das abbrennt, weggeschwemmt wird, was wir jetzt leider hatten in der Flutkatastrophe in Deutschland. Und noch ein paar andere Geschichten. Und deswegen muss man sich einfach die Frage stellen, was habe ich für wirklich finanzielle Risiken, Worst-Case-Szenarien? Und wenn diese eintreffen, kann ich mir dieses finanzielle Risiko leisten? Ja oder nein? Kann ich mir es wirklich leisten? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist wahrscheinlich eine Versicherung sinnvoll. Ist die Antwort ja, ich kann es mir leisten, dann geht der Entscheidungsbaum noch ein bisschen weiter, weil dann kommt die nächste Frage, nachdem du vielleicht sagen kannst, ja, ich kann es mir leisten, will ich es mir überhaupt leisten? Will ich mir das leisten? Und dann wieder ja und nein. Und wenn man sich es auch leisten will, dann braucht man wahrscheinlich, oder für sich selbst jetzt gesehen, diese Versicherung nicht. Will man es sich nicht leisten, dann macht die Versicherung dann wahrscheinlich wieder als Lösung Sinn. Also ich finde diese hoffentlich sehr einfache Herangehensweise kann schon viele Versicherungen auch eliminieren, beziehungsweise macht klar, welche Risiken man vielleicht doch absichern sollte über eine Versicherung.
Also wir haben da so ein super Beispiel, glaube ich. Du kannst sagen, ob es wirklich so super ist. Hausratversicherung. Wir haben unsere Wohnung noch mit den ganzen studentischen Sachen von damals eingerichtet und haben damals eben gesagt, wir brauchen keine Hausratversicherung aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast. Weil ja, im Worst Case, wenn jetzt alles abbrennt, dann können wir alles neu kaufen. Ja? Dann sind das keine Luxusdinge. Aber es verändert sich eben dann im Laufe der Zeit. Jedes Mal, umso mehr wir Dinge kaufen, umso mehr wir höherwertige Dinge vor allem auch kaufen, überlege ich jedes Mal wieder. Okay, was im Worst Case? Könnten wir es alles weiterhin bezahlen und wollen wir es, wie du gerade gesagt hast, auch neu kaufen im Zweifel?
Ja.
So kann man das tatsächlich ja dann jedes Mal immer wieder evaluieren. Gell? Ich meine, man kann das ja auch verändern.
Selbstverständlich. Das war ein perfektes Beispiel, weil Lebenssituationen verändern sich eben. Und es kann sein, dass halt vor 5 Jahren, dass er noch absolut keinen Sinn gemacht hat und jetzt plötzlich macht es halt Sinn. Ich hatte in meiner WG-Zeit hatte ich auch keine Hausratversicherung, weil ich hatte weder viele Sachen noch hatte ich viel Kohle. Ja? Also da war nicht wirklich was da, was ich absichern musste. Jetzt sieht das anders aus. Ja, jetzt habe ich doch einige Sachen hier auch in der Wohnung. Das fängt bei Klamotten an, die übrigens oft sehr oft unterschätzt werden vom Wert, was man an Wert an Klamotten hat. Hin zu Möbel, Einrichtungen, Elektronik-Sachen, da kommt schon was zusammen. Und das ist bei mir ein klassischer Fall von, könnte ich mir das alles wieder neu anschaffen, wenn die Bude abfackeln würde? Könnte ich, ja. Will ich es? Nee, will ich nicht. Da bezahle ich lieber ich habe ganz genau im Kopf, 112 Euro im Jahr für die Hausratversicherung für eine 124 Quadratmeter Wohnung in München. Das ist für mich ein super Preis, der in einem guten Verhältnis steht zu dem, was abgesichert wird. Und das war wirklich eine klassische Entscheidung von, ja, ist jetzt kein Risiko, was mich umhauen würde, aber ich hätte es doch gern abgesichert, weil es schon wehtun würde, wenn ich jetzt dann diese doch vielleicht mehrere 10.000 Euro dann mir selbst aus der eigenen Tasche nehmen müsste, um das alles wieder zu beschaffen, dann doch lieber diese 112 Euro im Jahr oder keine Ahnung, 10 Euro im Monat dafür für die Versicherung bezahlen. Aber das ist meine persönliche Einschätzung dieses Risikos. Und deswegen ist das keine Schablone, die man dann übertragen kann oder einfach jeden anderen reinpressen kann. Bei jedem ist es anders und das muss jedem bewusst sein.
Ja, aber wie man da rangehen kann, hast du ja anscheinend auch ausführlicher in deinem Buch dann beschrieben.
Tatsächlich, ja.
Sollten wir dann wohl alle mal nachlesen.
Ganz genau, ja.
Zu diesem Punkt eigentlich auch direkt noch die Frage, du hast gerade Lebensabschnitt auch erwähnt, dass es sich verändert. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Paare, die uns zuhören in unserem Podcast. Wie ist es denn, wenn man vom Single zum Paar wird? Ändert sich da was in Versicherungsfragen?
Ja, tatsächlich, da ändern sich ein paar Dinge. Man kann Geld sparen bei Versicherung, indem man umgangssprachlich Versicherung zusammenlegt, was in der Praxis nicht so passiert. Also Versicherungen werden nicht plötzlich zusammengelegt und mutieren dann aus zwei verschiedenen Versicherungen zu einer, sondern es ist dann halt so, dass man nur noch eine braucht. Beispiel Haftpflichtversicherung. Wenn man zusammenzieht als Paar, dann braucht man eben, wenn man zusammen in einem auch Haushalt wohnt, nur noch eine private Haftpflichtversicherung und kann dann den anderen Vertrag durch ein Sonderkündigungsrecht kündigen. Wichtig zu wissen hier, der ältere Vertrag hat immer ein sogenanntes Bestandsrecht. Ja, also der bleibt dann bestehen und der jüngere Vertrag, den kann man dann über das Sonderkündigungsrecht kündigen. Das heißt, da kann man sich ein bisschen was sparen. Das gilt auch noch für Rechtsschutzversicherungen zum Beispiel. Die kann man dann vielleicht umstellen auf einen Familientarif. Klar, Hausratversicherung, ich denke, ist logisch, weil wenn man dann nur noch eine Wohnung hat, dann fliegt eine Hausratversicherung halt raus.
Und dafür müsste man nicht mal verheiratet sein, gell? Nee. Zusammenziehen reicht.
Ja, genau. In der Regel ist die Prämisse gemeinsamer Haushalt. Ja, ansonsten sollte man sich dann auch Gedanken machen, ist denn jetzt, kommt ein neues Risiko mit dazu? Heißt, ist der eine von dem anderen vielleicht finanziell abhängig plötzlich? Also wie ist da die Situation genau? Also dieses Thema, dass man doch mal drüber spricht, ja, in der Beziehung, auch wenn es unromantisch ist, das ist schon wichtig. Und vielleicht dann auch guckt, wie kann man dann den Partner dann dahingehend doch unterstützen, wenn jetzt vielleicht nur einer ein Einkommen hat, weil der andere seinen Job aufgibt, weil er oder sie dann auf das Kind aufpasst. Also wie kann man auch dann vielleicht dieses Thema nochmal besser lösen, indem man trotzdem den Partner, der nicht arbeitet, kein aktives Arbeitseinkommen hat, dass der investieren kann. Ja, dass es da irgendwie trotzdem finanzielle Mittel gibt, dass die Person selbst trotzdem sich auch noch was aufbauen kann. Ich denke mal, in dem Thema seid ihr noch stärker drin oder erklärt das noch mehr als ich jetzt. Aber ich finde es relativ gefährlich, wenn dann plötzlich, vielleicht im klassischen Beispiel, der Mann arbeiten geht, weiterhin die Frau ist zu Hause, Frau hat kein Einkommen mehr und 10 Jahre später Scheidung, Feierabend, hin und her und die Frau hat sich nichts finanziell aufgebaut. Finde ich ein großes Risiko und da sollte man, denke ich, drüber sprechen. Sehr offen, wie man sowas vielleicht kompensieren kann oder wie man hier vorgehen könnte. Das wäre mir, wenn man dann zusammenzieht etc., auch noch ein Thema, über das man vielleicht sprechen sollte. Ja, aber ich glaube, das wären erstmal so die wichtigsten Punkte, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man zusammenzieht.
Was nämlich viele Leute auch einfach vergessen oder gar nicht auf dem Schirm haben, selbst wenn man nicht heiratet und eine gewisse Zeit zusammen wohnt, gilt man vor dem Gesetz als eheähnlicher Zustand. Und das bedeutet zum Beispiel auch schon, wenn einer der beiden Lieblingsmenschen arbeitslos wird, man dafür auch erstmal finanziell einspringen muss, bevor dann quasi die anderen Programme des Staates da eingreifen. Also das heißt, man hat schon so eine finanzielle Versicherung für oder Verantwortung füreinander und da muss man sich dann auch überlegen, wie man damit umgehen möchte. Jetzt kommen ja gegebenenfalls noch Kinder dazu. Und da habe ich erstmal eine persönliche, also einfach eine neugierige Frage. Man sieht ja überall in Restaurants und so weiter stehen dann so hübsche Schilder wie Eltern haften für ihre Kinder. Wie ist es denn da tatsächlich?
Ja, also ich darf jetzt natürlich keine Rechtsberatung in der Form machen. Das ist eher ein rechtliches Thema. Aber was ich sagen kann, ist, dass das nicht so einfach ist. Solche Schilder, die heißen ja Warnschilder und das ist das, was sie auch sind. Sie sind eine Warnung. Aber sie haben, glaube ich, in vielen Fällen nicht wirklich eine rechtliche, nennen wir es mal, Durchsetzungskraft am Ende des Tages. In der Regel ist es so, jetzt mal vielleicht auf die private Haftpflichtversicherung bezogen, wenn, und jetzt mache ich mal ein sehr, sehr konkretes Beispiel, wenn ein Kind unter 7 Jahre alt ist und das Kind irgendwas kaputt macht von irgendjemand anderem und die Eltern aber nachweislich ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, dann hat die betreffende Person oder das betreffende Unternehmen, die geschädigt wurden, tatsächlich Pech gehabt. die hatten schlichtweg Pech. Niemand kann hier gesetzlich herangezogen werden, um diesen Schaden auszugleichen, weil vor dem Gesetz Kinder unter 7 Jahren als deliktunfähig gelten und unter 10 Jahren auch deliktunfähig im Straßenverkehr. Und das wissen natürlich viele nicht und das ist, kann tatsächlich auch sehr unangenehm werden, vor allem wenn vielleicht ein freundschaftliches Verhältnis besteht zwischen vielleicht jetzt Nachbarn. Ja, und man ist beim Nachbar auf Besuch und das Kind, 4 Jahre alt, man sitzt nebendran irgendwie, aber es ging so schnell, Aufsichtspflicht wurde nicht verletzt, aber das Kind hat den Fernseher runtergeschmissen, 3.000 Euro Schaden. Dann müsste niemand für diesen Schaden aufkommen, tatsächlich. Das wird dem Nachbarn natürlich nicht so wirklich gefallen und man möchte dann vielleicht doch halt diesen Schaden dann aus eigener Tasche bezahlen. Und hier gibt es tatsächlich den Baustein, dass deliktunfähige Kinder auch mitversichert sind in der privaten Haftpflichtversicherung. Diese würde dann diesen Schaden begleichen. Das heißt, das wäre was, was ich jedem Elternteil oder allen Eltern, die kleine Kinder haben, ans Herz lege. Prüft eure private Haftpflichtversicherung, guckt, ob der Baustein deliktunfähige Kinder mit dabei ist. Wenn nicht, ergänzen oder Versicherung wechseln, wie auch immer. Das kann ich sagen zum Thema Eltern haften für ihre Kinder. Es kommt immer darauf an, wurde Aufsichtspflicht verletzt oder nicht. Wurde die Aufsichtspflicht verletzt, dann ist es in der Regel so, dass dann die private Haftpflichtversicherung der Eltern einspringt, direkt. Ja.
Worüber sollte man sich denn noch so Gedanken machen, wenn denn Kinder ins Spiel kommen? Also ich habe schon mal verstanden, gegenseitige Absicherung und Haftpflichtversicherung nochmal prüfen. Gibt es sonst noch was?
Ja, nachdem das ja eine Frage ist, mit der ich mich jetzt auch selbst oder wir uns auch selbst intensiv auseinandersetzen müssen, weil der Nachwuchs bei uns bald kommt, sehe ich das wie folgt. Es ist immer die gleiche Herangehensweise, wie vorhin schon auch erklärt, mit welche Risiken habe ich überhaupt und wie möchte ich die absichern. Und bei einem Kind kommt, glaube ich, nochmal ein starker emotionaler Faktor mit dazu. Verantwortung, die plötzlich, die dein Leben lang nicht kanntest, die jetzt aber plötzlich da ist und natürlich auch eine finanzielle Verantwortung. Das heißt, das Thema Risikolebensversicherung, wenn jetzt mir was passieren würde, also das ist mit wahrscheinlich die erste Versicherung, die ich dann abschließen werde, damit ich weiß, wenn mir was passiert, dass das Kind finanziell gut aufgestellt ist und Schule, Studium, was weiß ich, finanziert werden kann über die nächsten 25 Jahre. Und neben einem natürlich emotionalen Schaden, wenn ich nicht mehr da bin und ich glaube, der eine oder andere mich dann doch vermisst, hat kein finanzieller Schaden.
Kind mit Sicherheit.
Ja, kein finanzieller Schaden mit dazu kommt. Das ist so das Thema Risikolebensversicherung. Was ich jetzt noch machen werde, also in meinem Fall, unser Kind wird dann privat krankenversichert über mich. Aber wenn man jetzt gesetzlich krankenversichert ist, dann kann man schon mal schauen, was gibt es denn für clevere Krankenzusatzversicherungen noch, vielleicht für die ersten Jahre, ja, dass das Kind im Krankenhaus vielleicht eine bessere Behandlung bekommt für Chefarztbehandlung, 2 Bettzimmer frei, Krankenhauswahl, keine Ahnung, das kostet 5-6 Euro im Monat, wenn einem das wichtig ist, gesundheitstechnisch. Und ich weiß, das spricht man nie so an bei uns in Deutschland, aber teilweise gibt es halt diese Zweiklassenmedizin. Ja, vor allem, wenn es um Verfügbarkeiten und schnelle Termine geht, dann kann sowas tatsächlich helfen. Eine Kinderunfallversicherung einfach auch, ist mir wichtig. Ich hatte als Kind unglaublich viele Unfälle und das ist einfach was, das ich auch mit dazu nehme. Es kostet nicht viel, das sind wir auch bei einem Betrag unter 10 Euro. Das ist mir wichtig, ja. Und das werde ich damit dazu nehmen. Ich bin wahrscheinlich jemand, der über dem Durchschnitt viele Versicherungen hat, vermute ich mal. Aber das sind aber auch nur die Versicherungen, wo ich ganz genau weiß, warum ich die habe. Manche von denen werde ich dann auch irgendwann wieder kündigen, ja. Wenn ich das sage, okay, jetzt bin ich der Meinung, nee, das ist das einfach nicht mehr relevant. Das sollte man auch immer wieder hinterfragen. Ist denn dieses Risiko überhaupt noch da? Brauche ich diese Versicherung überhaupt noch? Ist das Kind jetzt eigentlich aus dem Gröbsten draußen, arbeitet schon, verdient eigenes Geld? Brauche ich diese Risikolebensversicherung überhaupt noch? Oder kann ich die jetzt vielleicht dann doch einfach kündigen? Und ansonsten Thema Altersvorsorge, da seid ihr natürlich auch Spezialisten, was Vermögensaufbau angeht, was man da dann schon alles Cleveres machen kann, wenn das Kind geboren ist, um dem Kind da schon finanziell einen guten Start zu geben. Stichwort Zinseszinseffekt, wir hatten es vorhin schon, dann für das Kind dann hier schon, weiß ich nicht, ein Depot zu eröffnen oder wie auch immer, das finde ich wahrscheinlich dann auch relativ clever. Und wenn man es sich leisten kann, da vielleicht einen Teil vom Kindergeld reinfließen zu lassen, keine Ahnung, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Genau, ich glaube, das wären mal so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt auch bei unserem eigenen Nachwuchs dann demnächst angehen werde.
Da hast du jetzt natürlich mit dem letzten auch schon eine ganz wichtige Sache angesprochen, denn wir haben den Kinderfinanzkurs, wo es nämlich exakt darum geht. Und da bist du ja auch zu Gast. Da hast du ja ein Video über Versicherung explizit zu dieser Familiensituation hinzugefügt. Also das heißt, wer von euch den Bastian da auch noch mal sehen möchte im Kinderfinanzkurs, dann explizit zu der Eltern-Kind-Situation. Ansonsten, wer natürlich, und da will ich jetzt auch noch mal etwas ausführlicher mit dir drüber sprechen, mehr von dir lesen will, ganz aktuell ist dein Buch erschien, total verunsichert. Und du hast ja vorhin auch schon einen kleinen Aspekt rausgenommen, diesen Baum herum. Was erwarten denn die Menschen, die dein Buch jetzt in die Hand?
Ja, das Buch mit dem Untertitel, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt, fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Die Misere, in der sich viele vielleicht befinden, dass sie diesen Untertitel lesen und sagen, yo, das bin ich. Ich habe es mit 18 nicht gewusst, ich weiß es jetzt immer noch nicht und vielleicht wird es mal langsam Zeit, dass ich es weiß. Mein Ziel mit dem Buch ist es, dass Menschen, wenn sie das Buch durchgelesen haben, Vorurteile ablegen können, die Versicherungswelt an sich einfach besser verstehen, alle Seiten. Also ich hab da immer verschiedene Perspektiven, sprich Versicherungskunde, Versicherungsvermittler, Versicherer. Also ich beleuchte das immer aus verschiedenen Perspektiven, sodass sich ein Gesamtbild am Ende des Tages erzeugt und basierend darauf die Menschen dann einfach bessere Versicherungsentscheidungen treffen. Basierend auf Fakten, basierend auf Ahnung und nicht mehr basierend auf Meinung, weil auf lange Sicht gesehen sind viele Versicherungsentscheidungen für viele Menschen unglaublich teuer. Sowas muss man einfach vermeiden und sowas kann man vermeiden, indem man hoffentlich dann das Wissen aus dem Buch sich aneignet. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ich gehe auf verschiedenste Themen ein, von wie überhaupt eine Versicherung funktioniert und warum es unglaublich gut ist, dass es Versicherungen dieser Form heute gibt, hin zu, wie ich einen guten Berater finde, wie ich eine schlechte Versicherungsberatung erkenne, welche Versicherung man wirklich braucht, wie man sich auch ein gutes und realistisches Versicherungsmindset aneignet. Da gibt es noch ein Kapitel über häufige Versicherungsfragen, die ich so über die Jahre gesammelt habe, die immer wieder aufkommen, die immer wieder neu kommen, die dort beantwortet werden und am Ende dann nochmal so ein bisschen wirklich so das Thema Versicherungsmindset, Versicherungsprinzipien, Eigenverantwortung. Es gibt auch ein paar Seitenhiebe, ein bisschen Klatsche für meine Branche, für die Versicherungsbranche, wo dann der eine oder andere vielleicht ein bisschen schmunzelt, aber dann natürlich auch ein gewisser Wahrheitsgehalt drin ist, weil da muss ich auch einiges verbessern, keine Frage. Und ja, ich denke, das fasst mein Buch ganz gut zusammen. Kann man überall sich holen, Buchhandlungen, Amazon, Thalia, Hugendubel, keine Ahnung, Buchhändler des Vertrauens. Und ist hoffentlich mit 15 Euro auch erschwinglich, sodass man sich vielleicht auch tatsächlich mit dem Thema Versicherung auseinandersetzt und dieses Invest macht. Ich glaube, man kann es sogar von der Steuer absetzen als Weiterbildungsmaßnahme. So.
Wir machen es sogar noch ein bisschen einfacher. Wir packen den Link einfach direkt hier in die Shownotes. Also das heißt, wenn das Ganze interessiert, kann direkt hier in den Podcast draufklicken. Bastian, jetzt hast du ja super viele Sachen hier in den vergangenen Minuten erzählt, sehr viele Tipps gegeben. Was aus den letzten 45 Minuten sollte das Haupt-Takeaway sein? Jetzt nochmal am Ende der Folge quasi zusammengefasst. Die eine Sache, der eine Tipp, den die Leute auf jeden Fall mitnehmen sollen, wenn sie sonst nichts mitgenommen haben aus dieser Folge.
Okay, das wäre in meinen Augen das Folgende. Wenn du das Thema Versicherung für dich selbst nicht annimmst und die Verantwortung, die damit einhergeht, für dich nicht annimmst, wirst du das Thema niemals für dich lösen können. Du wirst immer abhängig sein von der Meinung von anderen Menschen, von hoffentlich auch der Ahnung von anderen Menschen, aber du wirst immer irgendwo abhängig sein. Das heißt jetzt nicht, dass du dir keine Hilfe dazu holen sollst, aber du musst für dich erstmal entscheiden, ja, dieses Thema ist wichtig, ja, ich möchte dieses Thema verstehen. Und dann gehst du dieses Thema an. Das ist für mich in meinen Augen der wichtigste Key Takeaway, weil das ist der allererste Punkt. Es geht nicht darum, welche Versicherungen gibt es, welche sind wichtig. Das ist der Anfang, an dem du starten musst. Und da scheitern halt leider schon die meisten. Und ich hoffe, nach diesem Podcast sind einige mehr mit dabei, die dem Thema vielleicht jetzt auch mal die Priorität geben, die es eigentlich verdient. Und mal, ich nenne das jetzt mal nullbasiert, neu denken, was das Thema Versicherung angeht und alles mal ablegen, was man vielleicht bisher gehört hat und mal frisch startet, sich Wissen aneignet, echtes Wissen aneignet, Fakten aneignet und dann wird man dieses Thema für sich auch lösen können. Überhaupt kein Problem.
Cool, vielen, vielen Dank. Zum frisch starten und da mit einem humorvollen Blick drauf zu gucken, empfehlen wir auch wirklich gerne deinen Instagram- und TikTok-Kanal. Das ist einfach echt immer wieder unterhaltsam, sich auf diese Weise mit Versicherungen auseinanderzusetzen.
Und wer dann ein bisschen tiefer reingehen will, der hüpft rüber zu YouTube. Da sind die Videos dann nicht nur 30 bis 60 Sekunden lang, sondern deutlich ausführlicher. Sehr, sehr zu empfehlen. Mega geiler Content, den Bastian hier kostenlos zur Verfügung stellt. Deswegen sehr gerne da mal vorbeischauen und auch länger da bleiben.
Dankeschön.
Bastian, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Wir packen die Sachen für alle HörerInnen in die Shownotes, sodass sie da auch ganz leicht den Weg zu finden werden.
Schön, dass ich dabei sein durfte. Hoffentlich ein paar Insights, die ich hier geben konnte und Impulse und wünsche allen Papas und Mamas und werdenden Papas und Mamas alles Gute natürlich weiterhin.
Wir sagen ganz herzlichen Dank an Bastian für seine Zeit und all sein Expertenwissen, das er übrigens auch im Kinderfinanzkurs mit dir teilt. Wenn du also noch neugierig bist, noch mehr zu erfahren über Versicherungen für Kinder, aber auch Geldanlage und Finanzbildung für den Nachwuchs, dann informiere dich in den Links in den Shownotes über den Kinderfinanzkurs. Aktuell kannst du dich anmelden, tatsächlich nur noch bis Sonntag, also schnell sein lohnt sich und dann bei der zweiten Runde des Kinderfinanzkurses mit dabei sein. Wir sagen Dankeschön und bis bald.